أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Ich werde inshallah heute einen Brief aus der Briefsammlung von Imam Rabbani rahimahullah ta'ala lesen. Wir machen das hier schon seit drei Seminaren so, dass ich einen Brief aus dem Mektubat lese. Deswegen werde ich Imam Rabbani nicht lange vorstellen, sondern nur ganz kurz sagen, dass er im 11. Jahrhundert der Hijra gelebt hat, also zwischen 970 und 1020, so in dem Dreh nach Hijra. Und er hat in Indien gelebt und nur um kurz auszudrücken, was die Ulama über ihn sagen, das heißt, hätte es Imam Rabbani nicht in Indien gegeben, dann wäre heute der Islam in Indien nicht mehr vorhanden. Imam Rabbani hat eine große Wiederbelebung des Islams angefangen und seine Schüler haben das fortgeführt. Und vieles, was wir heute im indischen Subkontinent von Islam haben, geht direkt oder indirekt auf Imam Rabbani zurück. Und natürlich auch auf Shaykh Waliullah al-Dahlawi, rahimahullah ta'ala. Aber das ist eine Person, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Dieser Brief ist der 54. Brief aus dem zweiten Band an Sayyid Shaykh Muhammad, rahimahullah. Ich habe diesen Brief nicht selber ausgesucht, sondern ich habe mit Sheikh Naim Abdul Wali gesprochen und habe ihn gefragt, welchen Brief ich lesen soll, weil er hat bis jetzt immer gesagt, welchen Brief ich lesen soll. Und wir haben die Briefe zusammen gelesen und dann habe ich sie hier gelesen. Und er hat mir gesagt, dass dieser Brief angemessen wäre zu lesen. Die Sache ist, ich werde nicht den gesamten Brief lesen, und weil unsere Zeit nicht dafür ausreicht, weil ich habe nur eine Stunde. Und der Brief ist sehr tief und er behandelt verschiedene Themen, also er macht verschiedene Themen auf und um die zu begreifen, muss man viel Hintergrundwissen haben. Und wenn man das nicht hat, dann muss ich das Ganze aufarbeiten. Und wenn ich das Ganze aufarbeite, dann kann ich einen ganz eigenen Vortrag nur über diesen einen Punkt machen. Und deswegen werde ich diese Teile nicht erwähnen. Aber im Groben und Ganzen, um was es geht, werde ich erwähnen, inshallah. Gepriesen, also ich lese erst vor und dann werde ich einige Dinge dazu sagen. Gepriesen sei Allah, der Allerhöchste, und Friede sei auf seinen Dienern, die der Rechtleitung folgen. Wisse, dass der ergebene und treue Gehorsam dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber die Quelle von allem Guten ist, sei es weltlicher oder himmlischer Natur. Dieser Gehorsam hat Rangstufen. Imam Rabbani will uns in diesem Brief eine Sache erzählen. Und zwar die Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Befolgung des Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie wichtig sie ist und welche Bedeutung die Sunna in unserem Leben haben sollte und was die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam aus uns macht. Imam Rabbani sagt hier in diesem Brief, wir werden den Brief noch detaillierter lesen, um es zu umfassen, was im Brief erwähnt wird, dass der Mensch die Fähigkeit hat, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nachzuahmen. Und zwar auf verschiedenen Stufen. Er kann den Propheten sallallahu alaihi wasallam äußerlich nachahmen und ihn auch in der inneren oder spirituellen Seite, der Batin-Seite, ebenfalls nachahmen. Und Imam Rabbani wird uns durch die verschiedenen Stufen der Nachahmung des Propheten oder den Gehorsam des Propheten sallallahu alaihi wasallam führen. Und was dieser Brief als Fazit uns sagen lässt, dass wir dem Propheten sallallahu alaihi wasallam uns ergeben sollen. Aber dass diese Ergebung nicht aus Zwang und Selbstzwang gestehen soll. Weil schon am Anfang sagt er gleich, dass der ergebene und treue Gehorsam, der ergebene und treue Gehorsam, das heißt, der Mensch muss mit seinem Körper, seinem Verstand, seinem Herzen, seiner Seele und seiner Triebseele dem Propheten Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ergeben sein und treu sein. Ja? Und als Sheikh Naim da war, da hat er uns erzählt über die normale Art und Weise des Muslims. Er hat gesagt, es gibt diese ganzen Dua-Sticker, die man an die Toiletten, neben die Toilettentür klebt, an den Spiegel klebt, an den Kleiderschrank klebt und hier und da klebt und überall diese Haftnotizen hinklebt, welche Dua man lesen soll. Das Problem ist, bei diesen ganzen Dua hat er gesagt, irgendwann diese Haftnotiz, der Kleber wird schwach. Ja, dieser Kleber wird schwach. Und was passiert mit dieser Haftnotiz? Sie fällt irgendwann ab. Und leider ist es mit unserer Praktizierung des Sunna genauso, wie es mit unserer Haftnotiz ist. Wir kleben es drauf, wir kleben es in uns, auf unser Leben, nicht in uns. Meistens kleben wir die Sunna nur oberflächlich auf uns drauf, aber nach einer Zeit geht diese Sunna verloren. Das Ziel ist, zu verstehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Dinge, die wir versuchen nachzuahmen, aus sich selbst heraus natürlich getan hat. Es war für den Propheten sallallahu alaihi wasallam das Allernatürlichste, dass wenn er die Toilette betreten hat, er bei Allah subhanahu wa ta'ala Zuflucht gesucht hat. Dass wenn er in den Spiegel geschaut hat, er Allah für das gedankt hat, was er sieht. Dass wenn er die Kleidung angezogen hat, er innerlich Allah subhanahu wa ta'ala eine wahrhaftige Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala verspürt hat. Das war in seiner Natur drin. Und das Ziel des Islams und unserer Befolgung der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und das, was uns dieser Brief beibringen will, ist, dass auch wir die Sunna nicht auf uns draufkleben, sondern dass die Lust und der Wunsch und die Befolgung der Sunna ein natürlicher Bestandteil unseres Wesens wird. Natürlicher Bestandteil unseres Wesens wird und somit nicht mehr verloren geht. Wenn ich Fahrradfahren lerne, geht dann Fahrradfahren irgendwann, also wenn ich nach 20 Jahren kein Fahrrad fahre und ich steige auf ein Fahrrad, kann ich mein Fahrrad fahren? Ja, ich kann mein Fahrrad fahren. Und genauso muss es mit der Sunna des Propheten sein. Es muss ein fester Bestandteil meines Lebens werden. Wir müssen verstehen, dass diese Befolgung des Propheten auf natürliche Art und Weise, dass es von innen kommt und nicht ein Selbstzwang wird, weil leider oftmals setzen wir uns selbst diese Zwängen aus. Wir zwingen uns, diese Dinge zu machen. Aber ich habe schon einmal dieses Beispiel gebracht gehabt. Was passiert mit einem Ball, wenn wir ein Fass haben, gefüllt mit Wasser, und wir nehmen einen Ball und drücken es runter. Wir drücken den Ball runter, bis zum Grund vom Fass. Wenn wir den Druck nur ein wenig nachgeben, also wenn wir diesen Druck, den wir auf den Ball ausüben, ein wenig nachgeben, dann wird es immer schwerer, diesen Ball unten zu halten, und irgendwann müssen wir loslassen. Und was passiert dann? Der Ball springt nicht einfach hoch, sondern was passiert? Der Ball springt genauso hoch, so tief wie er gedrückt wurde, genauso hoch springt er. Und so ist es mit Nefs. Wenn der Nefs nur gedrückt wird und wir selbst uns Zwängen aussetzen in der Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und nicht verstehen, dass wir es natürlich machen müssen, dass wir in uns die Liebe zum Propheten nähren müssen, dann wird irgendwann unser Netz den ganzen Druck nicht mehr aushalten und zurückspringen. Und dann wird seine Rebellion noch viel größer sein als vorher. Deswegen sehen wir, dass oftmals leider in den Kreisen und auch natürlich unter uns, wenn diese Äußerlichkeit, ja, nur die Äußerlichkeit bewahrt wird und nicht die innere Liebe und die Zuneigung zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gepflegt wird, dass oftmals diese Menschen, wenn sie dann aufhören, die Religion zu leben, dann noch viel extremer werden in ihrer vorherigen, wie sie vorher gelebt haben, dann werden sie noch viel extremer und leben noch viel schlimmer. Warum? Weil der Nefs hat keine Lust. Und Nefs wird immer siegen, weil Nefs ist letztlich nur du selbst. Wir sagen zwar Nefs dazu, den Teil unserer Seele zu beschreiben, der mit den niedrigen Gelüsten zu tun hat. Aber letztlich sind wir selbst Nefs. Wir sind Nefs. Und Imam Junaid al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, er sagte, dein größter Feind bist du selbst. Dein größter Feind bist du selbst. Das habe ich jetzt umformuliert. Eigentlich sagt er, du bist die größte Wolke vor deiner eigenen Sonne. Ja? Du bist die größte Wolke vor deiner eigenen Sonne. Du bist das Problem. Nicht die Menschen außen sind das Problem. Nicht deine Eltern sind das Problem. Nicht deine Schule ist das Problem. Nichts, das ist alles nicht das Problem. Als ich zur Schule ging, da habe ich mal gesagt, ja, wenn ich mal die Schule nicht hätte, ja, wenn ich nicht so macht, du in die Schule gehen müsste und so, dann könnte ich immer meine Gebete schön machen und alles so schön, Koran lesen, den ganzen Morgen über und so weiter. Und als ich dann in den Ferien war, was ist passiert? Gar nichts. Da habe ich die Zeit nur genutzt zum Schlafen. Ja, das ist Selbstbetrug. Und wir lieben es, uns selbst zu betrügen. Und Imam Rabbani will uns aufwecken. Er will uns sagen, hört auf, euch selbst zu betrügen. Ja, und erkennt, dass ihr das Problem seid. Dass das Problem tief in euch liegt. Und ihr müsst gegen dieses Problem, das tief in euch liegt, kämpfen. Alle Ideologien, der Islam ist keine Ideologie. Alle Ideologien leben damit, dass sie ein Feindbild schaffen. Ein Feindbild. Der Kommunismus hat den Kapitalismus als Feind und der Kapitalismus den Kommunismus und so weiter und so fort. Was oder wer ist der Feind im Islam? Wer? Das ist nicht irgendjemand da draußen, irgendeine Botschaft, sondern der Feind, ja, der liegt in uns. Das sind nur wir selbst. Das ist nur Shaitan und unser Nefs. Allah SWT sagt im Koran, Shaitan ist ein offensichtlicher Feind. Ist euer offensichtlicher, offenkundiger Feind. Allah sagt, er ist so offenkundiger Feind, offenkundig sagt, ganz klar euer Feind. Aber wir konzentrieren uns nicht auf diesen Feind. Nein, wir lenken unsere Probleme ab. Wir wälzen sie ab. Wir sagen meine Eltern oder wir sagen meine Schule, meine Arbeit und all diese Dinge. Das Problem liegt tief in uns. Das Problem ist ein Iman-Problem. Wenn wir es zerstückeln, das Problem, und das auf die Grundessenz zurückbringen, dann ist das Problem ein Iman-Problem, das wir haben. Weil unser Iman ist zwar da, aber er ist nur auf der Oberfläche. Kratzen wir an der Oberfläche, dann kommt was? Nifaq. Oftmals kommt Nifaq. Deswegen, inshallah, ja. Deswegen wurde Sufyan al-Thawri, aber was Sufyan al-Thawri gesagt hat, rahimahullah ta'ala, werde ich inshallah im Verlauf des Textes noch erwähnen. Dieser Gehorsam hat Rangstufen, sagt Imam Rabbani. Und zwar die erste Rangstufe. Das ist die Rangstufe der Allgemeinheit der Leute, die der islamischen Religion angehören, im Befolgen der Anweisungen der Scharia und der Sunna. Okay, das ist die Allgemeinheit, der allgemeine Muslim, der ganz normale Muslim, das ist die Rangstufe, auf die er sich befindet. Sie kann erreicht werden, nachdem man im Herzen die grundlegenden Überzeugungen des Imans anerkannt hat. Diese erste Rangstufe erreicht man, wenn man die ersten Grundüberzeugungen des Imans anerkannt hat. Wenn man sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und man glaubt daran. Okay, mit dem Herzen. Jedoch, noch bevor die Triebseele den Zustand Mutmain erreicht hat. Und dieser Zustand des Nafsul Mutmain ist ein Zustand der Nähe der Wilaya zu Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Imam Rabbani sagt hier also, Wir können der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen und die Allgemeinheit der Leute folgt der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber das, obwohl ihr Nefs, die Triebseele, ja, das Ego, noch nicht zufrieden ist. Ja? Mutmain bedeutet der zufriedene Nefs. Der mit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist und mit dem Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Und unser Nefs ist nicht Mutmain. Das heißt, unser Nefs ist nicht zufrieden mit Allah. Er ist nicht zufrieden mit Allah. Das ist das Problem unseres Nefs. Und dennoch gibt es die Befolgung des Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese Stufe der Zufriedenheit mit Allah, der Zufriedenheit mit Allahs Geboten und seinen Bestimmungen und den Schicksalsschlägen und allem, was wir erleben, was natürlich alles von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, ist eine Stufe der Wilaya. Und Wilaya bedeutet, es gibt die allgemeine, ja, es gibt die allgemeine Wilaya, das ist die, das, was wir alle haben. Wilaya bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala schützt, als Freund nimmt, ja, deutschen, sagen wir, Freund Gottes. Und dann gibt es die besondere Wilaya. Und diese besondere Wilaya, das ist eine Stufe, die man durch bestimmte Prozesse im Leben erreicht. Und das ist dann die besondere Wilaya. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Menschen besonders ausgesucht. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala über diesen Menschen, wer ihn beleidigt oder kränkt, dem erkläre ich Krieg. Das heißt, dieser Mensch hat bei Allah subhanahu wa ta'ala so eine Stufe erreicht, dass seine Beleidigung oder seine Kränkung den Krieg Allahs mit sich führt. Und Ibn Atalah al-Iskandari, rahimahullah ta'ala, sagt in Lataif al-Minan, sagt er, denke nicht, wenn Allah sagt, ich habe ihm Krieg erklärt, dass die Strafe auf dieser Welt kommt. Denn die Strafe auf dieser Welt wäre noch viel zu niedrig, wäre noch viel zu schwach. Deswegen lass dich nicht täuschen, wenn du jemanden siehst, der die Awliya beleidigt. Lass dich nicht täuschen von ihnen, dass sie beten, Koran lesen. Denn Allah hat ihnen den Krieg erklärt. Das ist genauso wie eine Person betet und fastet und hat was? Riba, Zinsen. Allah sagt im Koran, diejenigen, die Zinsen nehmen, Allah und sein Gesandter haben ihn Krieg erklärt. Allah erklärt nur in zwei Fällen Krieg mit dem Menschen. Wenn er Zinsen nimmt und wenn er seinen Freund beleidigt. Dann. Und Ibn Atala sagt, rahimahullah ta'ala, die Strafe, die diesen Menschen treffen wird im Jenseits, ist die einzige, was seine Tat aufwiegen kann. Deswegen lasse ich nicht täuschen, dass er in Reichtum und Luxus lebt oder dass er in Gutem lebt. Das ist auch mit den Nicht-Muslimen der Fall. Wenn wir sehen, das ist nur um auszuschweifen, wenn wir sehen, sie leben in Luxus, Schall und Braus, sie haben riesige Paläste und 300 Ferraris und was weiß ich, dann soll uns das nicht irritieren. Denn diese Menschen haben den Luxus dieser Welt. Aber dafür haben sie im Jenseits kein Luxus. Die Allgemeinheit der Leute des Islams befindet sich auf dieser Rangstufe der Achtsamkeit des Sunna des Propheten und alle auf dieser Stufe besitzen die gleiche Grundlage und zwar die äußerliche Form des ergebenen Gehorsams. Also alle, die wir hier sitzen, alle haben äußerliche Form des Gehorsams. Alhamdulillah. Ja, wir beten und in unseren Gebeten beschränken wir uns nicht nur auf die Farais, also auf die Farz-Teile, auf die Pflichtteile des Gebetes, sondern wir beten auch mit den Sunna-Teilen. Damit meine ich jetzt nicht die 4 Farz und 4 Sunna, sondern damit meine ich im Gebet selbst die Sunna-Teile. Das heißt, wir haben eine äußerliche Befolgung des Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und alle Menschen sind in dieser, alle Muslime sind da gleich auf dieser Stufe. Dieses ist so, weil die Triebseele in diesem Stadium noch nicht von ihrem Kufr und ihrer Leugnung, dem Inkar, gereinigt wurde. Ein jeder von uns hat in sich selbst diese Triebseele. Und diese Triebseele, ja, unsere Wünsche, unser Wille, unsere Triebe haben sich noch nicht dem Islam vollkommen ergeben. Sie haben noch nicht Iman gemacht. Sie hat noch nicht Iman gemacht, die Triebseele. Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ihr habt nicht vollkommenen Iman erreicht, solange nicht eure Wünsche und eure Gelüste dem folgen, was ich gebracht habe. Das heißt, ein vollkommener Einklang. Wenn dieser Einklang geschaffen ist, dann erst habt ihr vollkommenen Iman gemacht. Und in einem anderen Hadith sagt Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass ein jeder Mensch in sich selbst einen Shaitan hat, aber dass sein Shaitan Muslim geworden ist. Ja? Und einige der Ulama und viele der Ulama deuten das darauf auf den Nefs. Ja? Dass damit der Nefs gemeint ist. In uns ist der Nefs. Und dieser ist jemand, der Allahs Gesetze ablehnt. Er will nicht zu Allah. Warum? Weil er noch Allah gar nicht an Allah glaubt. Er hat noch nicht verstanden, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist. Ihm gefällt es, hier zu spielen und hier das zu machen und Spaß zu haben auf dieser Welt, weil er nur an das glaubt, was er sieht. Ja? Und wir müssen jetzt den Nefs dazu bringen, diesen Unglauben abzulegen. Wir müssen mit uns selbst diskutieren. Damit meine ich jetzt nicht Selbstgespräche führen, sondern das, was Imam Rabbani inshallah uns sagen wird. Trotzdem gibt es keinen Zweifel daran, dass diese Rangstufe eine Art des ergebenen Gehorsams darstellt, obwohl sie der Wahrhaftigkeit des ergebenen Gehorsams nur ähnelt. Diese Art des Gehorsams, den wir zutage legen, ja, indem wir die Sunna einhalten, mit rechten Fuß in die Moschee, linken Fuß raus und so weiter und so fort, diese Dinge sind nur äußerlich bei uns vorhanden, ja, wie diese Haftnotiz. Sie ist noch keine Realität geworden. Und dennoch, sagt er, bringt sie, also es stellt eine Art des Gehorsams dar und sie bringt Erfolg mit sich. Ja? Und zwar weltliche Erleichterung und Rettung vor dem Höllenfeuer. Und die frohe Botschaft, das Paradies betreten zu dürfen. All das verdanken wir und ist nur von der vollkommenen Großzügigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist zufrieden, beziehungsweise gewährt uns das Paradies und die Errettung vor dem Höllenfeuer, wenn unser Inneres noch nicht gereinigt ist. Wenn unser Nefs immer noch im Inkar und im Kufr ist. Die äußere Form rettet uns. Ja, die äußere Form rettet uns, aber das Paradies hat natürlich Stufen. Und ein jeder wird das Paradies anders erleben. Ja, ein jeder wird etwas anderes im Paradies, also jeder wird eine andere Stufe im Paradies haben. Die Propheten haben natürlich eine ganz andere Stufe als alle anderen Menschen. Und jeder wird nach seinem Rang belohnt. Das ist alles der Großzügigkeit Allahs zuzuschreiben, der den Zustand des Nefs nicht beachtet, sondern die Überzeugung des Herzens als Bedingung für die Errettung setzt. Wenn wir bezeugt haben mit dem Herzen, das genügt Allah subhanahu wa ta'ala, um uns zu erretten. Okay, das war der reine äußerliche Gehorsam. Die zweite Rangstufe. Okay, ich wollte sagen, gibt es irgendwelche Fragen, aber danach schon. Dieses ist die Rangstufe des ergebenen Gehorsams des Propheten in Wort und Tat. Sie ist mit dem Inneren des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, mit seiner inneren Seite verknüpft und bewirkt eine Verschönerung der inneren Seite des Menschen durch die Annahme edler Charakterzüge und der Ausmerzung tadelnswerter Eigenschaften und der Beseitigung innerer und seelischer Krankheiten. Das ist die zweite Stufe. Das heißt, die zweite Stufe des der Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist nicht nur dem Propheten sallallahu alaihi wasallam äußerlich zu folgen, sondern auch den Charakter des Propheten, die innere Seite des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu befolgen. Es ist leicht, sich eine breite Hose anzuziehen, sich einen Mantel anzuziehen, sich ein Bart wachsen zu lassen. Bart wachsen ist sowieso das Leichteste. Muss ich mich nicht rasieren. Das ist so gemütlicher, als mich zu rasieren jeden Tag. Ja? Und das sind ganz einfache Sachen. Das ist ganz einfach. Nur wenn man ein bisschen Selbstvertrauen hat, dann kriegt man diese Sachen hin. Ja? Aber das macht nicht die Befolgung des Propheten aus. Es ist natürlich ein Teil. Ja? Es gehört dazu. Aber es macht es nicht aus. Denn das Wichtige und das Schwierige ist, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und zwar sagt er, der Starke ist nicht der, der stark im Ringen ist, sondern der Starke ist der, der im Moment des Zorns seinen Zorn bekämpft. Ja, das ist der Starke. Der, wenn du zornig bist, du deinen Zorn bekämpfst. Dass du Mitleid hast. Dass du gut zu deinen Feinden bist und noch besser zu deinen Brüdern. Dass du die Fehler deiner Brüder vergibst. Dass du über sie hinweg siehst, dass du deine eigenen Fehler untersuchst, ja, dass du deine eigene Schlechtigkeit siehst und die Arroganz beseitigst. Und leider in einer materialistischen Welt, in der wir sind, wo es nur auf Äußerlichkeiten alles beschränkt ist, konzentrieren wir uns sehr auf diese Äußerlichkeiten. Wir konzentrieren uns sehr darauf. Manche Leute mögen einen Bruder nicht, wenn er nur 3 Tage Bart hat zum Beispiel. Mögen ihn nicht. Warum? Er sagt, er befolgt die Sunna des Propheten nicht. Als hätte dieser Bruder schon alle Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam befolgt. Und als hätte er das Recht, sich anmaßen zu können, andere Menschen zu beurteilen. Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren. Wir müssen uns verbessern. Ja? Wie gesegnet ist der, der seine eigenen Fehler sieht und dessen Sicht der eigenen Fehler ihn davor hindert, die Fehler anderer zu sehen. Das ist von einem großen Gelehrten gewesen, aber ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Das heißt, wir müssen uns wirklich auf uns selbst konzentrieren. Okay. Ach ja, genau. Und deswegen sagt er, die Befolgung muss auch innerlich geschehen. Und wir müssen schlechte Charaktereigenschaften in uns entfernen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Hadith Qudsi, Arroganz, also nicht Arroganz, sondern Hochmut und Kibir, Arroganz, ja, ist ein negativ belastetes Wort, sind mein Hemd und mein Mantel. Also Hochmut und Stolz sind mein Mantel und Hemd. Wer mir beide streitig macht, den werfe ich ins Jahannam. Und Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer nur ein Senfkorn Arroganz in seinem Herzen hat, er wird das Paradies nicht betreten. Arroganz im Herzen. Ich meine, was ist das für eine große Warnung? Wir konzentrieren uns so sehr darauf, dass in unseren Getränken kein Haram drin ist. Aber wie viel Haram steckt in unseren Herzen? Wie viel Haram steckt in unseren Herzen? Und Abul Hasan al-Shazili, rahimahullah ta'ala, er sagte, diejenigen, die sterben, ohne unseren Weg zu kennen, sie sterben, indem sie auf großen Sünden beharren, ohne es gemerkt zu haben. Ja, und was meint Imam Abul Hasan al-Shazili? Das, was jetzt auch Imam Rabbani gleich sagen wird. Und zwar, diese zweite Rangstufe wird mit den Mitteln der einzelnen Stufen der spirituellen Wanderschaft erreicht. Sie ist eine Rangstufe, die einzig dem Reisenden, das ist Imam Rabbanis Meinung, die einzig dem Reisenden auf dem inneren Pfad vorenthalten ist, die das Tal der Reise zu Allah, Sayyidi Illallah, durchqueren. Gemäß Imam Rabbani sind das nur diejenigen, die dem spirituellen Weg eines erfahrenen spirituellen Führers nachfolgen werden Und nur diese, sagt er, werden in der glücklichen Lage sein, diese Rangstufe zu erreichen. Viele Ulama, und es ist ein bekannter Ausspruch, auch von Sheikh Muhammad Keller, er hat es mal erklärt, er hat gesagt, Sheikh Shuaib al-Ardawud, er hat schon gesagt, wer kein Sheikh hat, dessen Sheikh ist Shaitan. Und diese Aussage muss man erklären. Und zwar gilt das für jede Disziplin. Wer denkt, er kann Fiqh einfach so lernen, indem er jetzt ein Buch aufschlägt und meint, ich lese jetzt zum Beispiel Al-Hidayah, lese ich jetzt einfach durch und dann habe ich es verstanden. Oder wer denkt, er kann Akida, Theologie, Kalam oder Hadith-Wissenschaften und auch Tasawuf selbstständig lernen, ohne dass er jemanden braucht, den er Fragen stellt, diesbezüglich fragt, dessen Sheikh ist Shaitan. Weil Shaitan wird mit dem Wissen, das er nimmt, das er sich aneignet, ihn in die Irre führen. Ja, Shaitan wird ihn mit dem, was er weiß, in die Irre führen. Bei den Türken gibt es einen Spruch, deshalb, wer zu viele Bücher liest, wird ein Sapık. Also wer zu viele Bücher liest, wird irre geleitet. Ja, also selbstständig zu viele Bücher liest, wird irre geleitet. Ja, natürlich, Allah alim. Ja, aber nur so ein bisschen, um es aufzulockern. Aber das ist, was Sheikh Nuhham im Keller gesagt hat. Und er sagt, er hat erklärt, ja, und das ist auch im Tasawuf der Fall. Tasawuf, der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, hat viel mit der menschlichen Psychologie zu tun und mit dem menschlichen Charakter und hat viel damit zu tun, wie der Mensch funktioniert. Und dass der Mensch sich auf eine Reise begibt zu Allah subhanahu wa ta'ala, in der er mit Dingen konfrontiert wird, die er nicht verstehen kann. Die er nicht verstehen kann. Jeder kann sich hinsetzen und anfangen, diesen Weg zu gehen. Was ist aber, wenn er irgendwas erlebt oder irgendwas ihn trifft? Irgendwas trifft ihn. Zum Beispiel, Sheikh Naim hat das gesagt, dieser Mann fängt plötzlich an, ganz extrem zu weinen. Ständig. Er sieht irgendwas und fängt einfach an zu weinen. Und er kommt nicht mehr, es hört nicht mehr auf. Wo muss er hingehen? Geht er zum Hodja, zum Imam in der Moschee? Passiert was? Der Imam, Allah alim, ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll. Er muss zu jemandem gehen, der ein Arzt ist. Ein Arzt der Seele. Ja, wir haben Krankheiten. Und wenn wir körperliche Krankheiten haben, dann gehen wir wohin? Wir gehen zum Arzt. Und am besten zum besten Arzt. Ja? Wir schauen in Google, wer hat die beste Bewertung. Und zu dem gehen wir. Hallo? Zu dem gehen wir dann. Ah, jetzt noch besser. Zu dem gehen wir dann. Das will jetzt nicht dazu motivieren, in Google einen Sheikh zu suchen oder so. Nein, aber nur um ein Beispiel zu bringen. Und damit ist nicht nur, ja, also Imam Rabbani meint, den Weg vollkommen zu gehen, das ist seine Ansicht, und das ist die Ansicht der meisten Mutasawuf, also der meisten der Ahl-Tasawuf. Und wie Abul Hasan al-Shazi gesagt hat, er spricht über diese Sache, und was auch Sufyan al-Thawri gesagt hat. Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, er sagt, bis ich nicht Abu Hashim al-Sufi getroffen habe, habe ich nicht die Feinheiten der Heuchelei in mir erkannt. Er sagt, ich saß mit so vielen Ulama, aber nicht bis ich ihn getroffen habe. Erst als ich ihn getroffen habe, habe ich erkannt, welche tiefen Spuren der Heuchelei noch in mir sind. Ja, nur durch die Anwesenheit dieser Menschen. Warum? Weil diese Menschen sind das, was Allah subhanahu wa ta'ala, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie beschreibt. In dem berühmten Hadith in Sahih Bukhari sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Mensch sich ihm nähert, mit nichts mehr nähert als mit den Pflichten. Und dann nähert er sich mit den freiwilligen Taten. Und dann nähert er sich, bis, und das ist der wörtliche Hadith, bis ich, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das war Hadith Qudsi, bis ich die Hand werde, mit der er hält, das Auge werde, mit dem er sieht, der Fuß werde, mit dem er läuft, das Ohr werde, mit dem er hört und der Mund werde, mit dem er spricht. Viele, also verschiedene Ulama haben verschiedenste Interpretationen dafür. Aber Ein Mensch, der diesen Rang erreicht hat, egal wie wir diesen Hadith verstehen, egal wie wir ihn interpretieren, wer diesen Rang erreicht hat, denkt ihr wirklich, dass dieser Mensch keine verändernde Wirkung auf uns hat? Dass wenn wir mit ihm sitzen, er uns nicht verändert? Wenn ich eine von diesen Gangster-Rappern hier herholen würde, der rappt eine Stunde hier, ja, und sein ganzes Übel, was er in sich hat, gibt er uns. Wird das uns nicht irgendwie beeinflussen? Der eine wird sich vielleicht übergeben, der andere wird sich freuen und mittanzen. Ja? Oh, okay. Irgendwas stimmt mit dem Mikrofon nicht, aber okay. Es hat einen Einfluss auf uns. Genau. Und diese Wanderschaft auf dem spirituellen Weg. Und das Sitzen mit Ulama gehört auch dazu. Denn die Menschen, die mit den Menschen saßen, die das Licht Allah subhanahu wa ta'ala ausstrahlen, und damit meine ich Wissen, weil wie Imam Shafi sagte, Wissen, ja, oder wie Al-Waqi, sein Lehrer, zu ihm sagte, Wissen ist nicht nur Information, sondern es ist ein Licht von Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist ein Licht von Allah subhanahu wa ta'ala, das den Menschen geschenkt wird. Und wenn man mit Menschen sitzt, die das Licht Allahs haben, die wirklich das Licht Allahs haben, das verändert den Menschen. Innerlich und äußerlich. Deswegen, Maulana Rumi sagt, sag mir, wer dein Freund ist und ich sag dir, wer du bist. Sag mir, wer deine Freunde sind und ich sag dir, wer du bist. Wenn wir falsche Freunde haben, das wird uns beeinflussen. In einem Hadith in Tirmidhi erzählt der Prophet sallallahu alaihi wasallam über gute Freunde und schlechte Freunde. Und er gibt das Beispiel von schlechten Freunden. Er sagt, schlechte Freunde, ja, du bist selber ein guter Kerl und hast schlechte Freunde. Das ist mein sinngemäße Überlieferung. Das ist kein Wort gemäß. Und zwar, du bist ein guter Kerl und hast schlechte Freunde. Ja, und du sitzt mit denen, da passiert schon nichts. Ja, die machen ein bisschen Blödsinn und so weiter. Passiert nichts. Die machen Haram und du denkst, du bist stark. Vielleicht bist du sogar mit der Absicht, da Dawa zu machen. Du willst sie ziehen. Ja? Und bist die ganze Zeit mit ihnen zusammen. Prophet sallallahu alaihi wasallam vergleicht das mit einem Menschen, der seinen Freund in der Schmiede besuchen geht. Der Schmied. Und er kommt rein und da der Blasebalg wird geblasen und da kommt Ruß und Rauch. Ja, und der Mann sitzt bloß da und redet mit dem Schmied, der sein Freund ist. Und der arbeitet und hämmert und die reden miteinander, ja, über ganz normale Sachen. Wenn dieser Mann jetzt rausgeht, wird er nicht so stinken wie der Schmied? Wird er nicht so schwarz sein wie der Schmied? Wird er nicht so eklig sein wie der Schmied? Ja, war er aber der Schmied? Nein. Das heißt, der negative Einfluss färbt auf uns ab. Und Prophet sallallahu alaihi wasallam vergleicht den guten Freund mit einer Person, die zu seinem Freund geht und der Freund ist ein Parfümhändler. Ja? Und der Parfümhändler arbeitet. Er hat Parfüme, er füllt Parfüme um, spritzt Parfüme rum und so weiter und so fort. Was halt so ein Parfümhändler halt macht, destilliert und so weiter. Ja? Wenn dieser Mann rausgeht aus dem Parfümladen, ihr wart doch schon alle mal im Douglas bestimmt. Wenn ihr aus dem Douglas geht, was passiert dann? Douglas ist so ein Parfümladen. Insbesondere die Frauen wahrscheinlich. Ja, wenn man dann da rausgeht, was passiert dann? Dann hat man diesen ganzen schönen Parfümgeruch um sich. Und das ist so schön. Aber bleibt der Parfümgeruch lange? Nein, leider nicht. Der Ruß, der Dreck kann lange bleiben. Parfümgeruch bleibt nicht lange, verfliegt nach einer Zeit. Deswegen sagt Allah im Koran, seid mit den Aufrichtigen. Seid mit ihnen zusammen, pflegt das Beisammensein mit ihnen, damit ihr selbst irgendwann zu Parfümhändlern werdet und immer dann, wenn ihr kein Parfüm mehr habt, gleich drauf springen könnt. Ja? Dass ihr selbst Leute seid, die Parfüme herstellen. Ihr selbst gute Menschen seid. Aber dieses Thema ist schon noch. Ja. Wie viel Uhr ist es? Hat irgendeine Uhr? Ich habe keine Uhr hier. Ah, okay. Also, okay. Die dritte Rangstufe. Dies ist die Rangstufe, in der man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nacheifert und seinen seelischen Zuständen, Visionen und ekstatischen Erfahrungen folgt. Und es steht im Zusammenhang mit der besonderen Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, das ist die Wilaya, die wir erwähnt haben. Diese Rangstufe beschränkt sich auf die Leute der Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Rangstufe, dass man eine Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala, eine intensive Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala verspürt, dass man wirklich einen Kontakt hat mit Allah subhanahu wa ta'ala, diese Nisba, ja, diese Verbindung mit Allah subhanahu wa ta'ala hat. Vollkommen und vollständig entsteht sie, wenn man den Propheten sallallahu alaihi wasallam in seinen Erlebnissen, spirituellen Erfahrungen folgt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war natürlich äußerlicher Mensch wie wir. Ja? Und Allah SWT sagt, dass er ein Bashar ist. Ein Bashar wie, also wie ihr sagt, Prophet im Koran. Aber der Prophet, und Imam Busiri sagt das sehr schön, er sagt, der Prophet ist ein Mensch, doch alle anderen Menschen sind Steine und der Prophet ist ein Diamant. Der Prophet ist ein Diamant. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat verschiedene Dinge gesehen, natürlich Engel haben mit ihm gesprochen und er hat Erfahrungen, spirituelle Erfahrungen gehabt. Zum Beispiel was den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein Mensch, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat durch die Nähe zu ihm, die der Prophet zu Allah subhanahu wa ta'ala hatte, hat Allah subhanahu wa ta'ala sogar seine körperlichen Eigenschaften verändert. Und zwar war der Prophet sallallahu alaihi wasallam jemand, der vorne und hinten genauso gesehen hat. Er hat vorne gesehen und er hat gesehen, was hinter ihm ist. Ja? Er sagt in einem Hadith, und zwar sagt er, als die Leute im Gebet stehen, sagt er, denkt nicht, ich sehe euch nicht, denn ich sehe hinter mir genauso, wie ich vor mir sehe. Ja? Und dann natürlich noch die anderen körperlichen Besonderheiten, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte. Ja, dass sein Speichel heilend war und so weiter. Dass seine Haare, die Sahaba haben seine Haare genommen, rausgetrunken und so mit dem Wasser. Das hat Heilung gebracht. Die Baraka. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat also diese körperliche Veränderung. Veränderung, Anführungsstrich natürlich, gehabt. Genau. Wenn die Triebseele den Endpunkt der besonderen Nähe erreicht hat, also den Endpunkt der Wilaya, also des Freund Allahs Seins, dann ist es zufrieden. Dann ist die Triebseele zufrieden und der Ungehorsam und die Auflehnung, die ihm zu eigen waren, sind beseitigt. Erst auf dieser Stufe ist der Nefs vollkommen gereinigt von Kufur und Ablehnung. Wenn eine solche Person das rituelle Gebet verrichtet, dann verrichtet sie es in Wahrhaftigkeit. Genauso wie das rituelle Fasten und das Almosen. Das heißt, alle diese Handlungen werden in Wahrhaftigkeit verrichtet. Das tiefere Verständnis dieser Dinge beeinflusst alle Handlungen, die die Scharia vorschreibt. In dem Sinne, dass man sie als wahrhaftigen, ergebenen Gehorsam bezeichnen kann. Das heißt, eine jede Sache, die man dann in diesem Moment macht, im Namen der, also indem man die Regeln der Scharia einhält, ist wahrer, ergebener Gehorsam. Sei es, dass man heiratet nach der Scharia, dass man handelt nach der Scharia, alles. Sogar diese Menschen, die diese Sache, die das erreicht haben, sie sind zufrieden mit Allah. Und sie haben verstanden, dass im Leben nur eine einzige Sache eine Rolle spielt. Und zwar die Zufriedenheit Allahs. Die Zufriedenheit Allahs ist das Allerwichtigste. Und deswegen ist jede Handlung, jeder Griff und jeder Blick, den sie tun, für das Wohlgefallen Allahs. Ja, sie suchen damit das Wohlgefallen Allahs. Allerdings stellt sich die Frage, was die Bedeutung der Wahrhaftigkeit des rituellen Gebetes und des Fastens ist. Wenn doch diese zwei Dinge, die körperlichen Übungen sind, ordnungsgemäß ausgeführt werden. Also, wenn ich mein Gebet ordnungsgemäß ausführe, ja, ich halte alle meine Regeln ein, ich mache nichts, was mein Gebet ungültig macht, ich lese alle Sachen und so weiter und so fort, dann ist doch, das ist doch eine, also, das ist doch eine körperliche Aktivität, das Gebet. Dann habe ich es doch auch wahrhaftig ausgeführt. Was also ist der Unterschied zwischen Form und Wahrhaftigkeit? Darauf würde ich antworten, sagt Imam Rabbani. Die ursprüngliche Natur der Triebseele des Reisenden auf dem Pfad Allahs befiehlt ihm Übles, Nafsul Ammara, also der Nefs, der ständig Übles befiehlt. Das heißt, dieser Nefs lehnt die himmlischen Anordnungen ab. Also, was Allah so offenbart hat, lehnt dieser Nefs ab. Das ist die Rangstufe 1. Dieser Nefs lehnt ab. Deshalb kann die Beachtung der Anordnungen der Scharia nicht mehr als Form charakterisiert werden. Also, es ist nicht mehr als Form. Es ist eine leere Flasche. Die Flasche ist zwar ganz, aber sie ist leer. Ganz, aber leer. Nur das zu verbindlich. Doch wenn die Triebseele den Zustand der Zustimmung annimmt und der Zufriedenheit mit Allah annimmt, dann ist sie mit den Anordnungen der Scharia einverstanden. Und die Triebseele ist im Zustand der Zufriedenheit, auch wenn sie bestimmte Sehnsüchte hat. Und hier kommen wir auf eine Sache von Imam Rabbani. Imam Rabbani sagt, dass der Mensch, wenn es kalt ist, Wärme sucht, ist ganz normal. Dass wenn es warm ist, er kalt trinkt, ist ganz normal. Dass er zittert, wenn es kalt ist, ist normal. Das sind nicht Krankheiten des Nefs, sondern das sind körperliche Bedürfnisse. Er trennt zwischen Nefs und körperliche Bedürfnisse. Er sagt, der Körper des Menschen hat Bedürfnisse, er will essen, schlafen und so weiter. Weil Allah subhanahu wa ta'ala gibt einigen von seinen Freunden natürlich die Besonderheit, dass sie auch diese körperlichen Bedürfnisse überkommen, ja, dass sie keinen Schlaf benötigen und so andere Sachen. Und er sagt, dass es falsch ist, also auf seinem Pfad, auf dem Weg, den er geht und den er mitgeformt hat, dass es falsch ist, sich selbst zu züchtigen, sagt man auf Deutsch, richtig? Sich selbst zu züchtigen. Ja? Und zwar sagt er, es ist ganz normal, dass der Mensch essen will, dass es ganz normal, dass er schlafen will. Das Wichtige ist, dass er in allem die Sunna einhält. Dass er in allem die Sunna einhält. Ja? Da kann man detailliert drauf eingehen, aber sonst wird es noch viel zu lang, wir haben nicht mehr viel Zeit. An diesem Punkt kann die Beachtung der Anordnungen als wahre Achtsamkeit bezeichnet werden, also als wahrer Gehorsam bezeichnet werden. Ein Gleichnis dafür ist der Unterschied zwischen dem Gebet des Heuchlers und dem Gebet eines Mu'min. Der Heuchler, er hat keine Bestätigung des Herzens. Er glaubt nicht. Aber er ist jemand, der so tut, als würde er glauben. Er ist da und seine äußere Form ist, er betet. Er steht mit dir in der Reihe, er sagt mit dir Allahu Akbar, macht sein Takbir, geht mit dir in Ruku und so weiter. Aber sein Gebet ist bei Allah subhanahu wa ta'ala was? Nicht akzeptiert. Keine seiner Taten sind akzeptiert. Doch das Gebet des Gläubigen ist akzeptiert. Warum? Weil er die Akzeptanz hat in seinem Herzen. Und dieser Vergleich, sagt er, ist wie der Vergleich zwischen demjenigen, dessen Triebseele noch nicht die Ruhe und Zufriedenheit noch erreicht hat, und dem, der das erreicht hat. Die Form wird akzeptiert, aber das ist der Vergleich. So, ich werde ganz kurz auf die vierte Rangstufe eingehen. Die vierte Rangstufe ist die Wahrhaftigkeit der Form, die der ersten Rangstufe eigen ist. Diese Rangstufe ist ausschließlich dem von tieferer Erkenntnis durchdrungenen Ulama vorbehalten. Möge Allah, der Allerhöchste, ihre Anstellung annehmen. Das heißt, bis zur dritten Rangstufe kann jeder von uns kommen. Ja, bis zur dritten Rangstufe sind wir alle fähig zu kommen. Weil er sagt in der 5. oder 6. Rangstufe, die wir nicht mehr lesen werden können, dass all diese Dinge durch Eigenanstrengung geschehen. Wenn du dich anstrengst, wenn ich mich anstrenge, dann können wir wahre Erben des Propheten sallallahu alaihi wasallam werden. Wir können Gefäße gefüllt mit Licht werden. Und die Menschen können kommen und von diesem Gefäß trinken. Wir können Menschen werden, die das Leben anderer Menschen zum Positiven verändern. Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass ein Mensch durch dich die Rechtleitung, sagte zu Sayyidina Ali radiallahu anhu, dass ein Mensch durch dich die Rechtleitung findet, ist besser als alles, was auf der Erde ist und in der Erde ist. Besser als all das. Ja, besser, dass ein Mensch durch dich Rechtleitung erhält. Wie ist es dann, wenn ein Mensch durch uns Allah subhanahu wa ta'ala findet und Allah subhanahu wa ta'ala anfängt zu lieben? Und das ist natürlich, das gehört zur Rechtleitung dazu. Ja. Wenn wir Vorbilder werden und dann jeder von euch, der hier sitzt, hat das Potenzial, das zu erreichen, was Imam Rabbani hier sagt. Ein jeder von euch ist fähig dazu. Es ist nicht wichtig, wie ihr ausschaut. Es ist nicht wichtig, welchen Schulabschluss ihr habt. Spielt überhaupt keine Rolle bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wichtig ist, was ihr aus eurem Leben macht. Ob ihr ganz einfach nur normale Muslime sein wollt, wie mit der Haftnotiz, dann fallen die ganze Zeit die Haftnotizen ab. Ich will nicht so ein Muslim sein. Ich will, und ich bin mir sicher, jeder, der hier sitzt, will tief, tief mit Allah subhanahu wa ta'ala verbunden sein. Er will die Liebe Allahs erreichen, die Zufriedenheit Allahs erreichen. Er will, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stolz auf ihn ist. Ja? Dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, dieser Mann ist einer von meiner Ummah, von meiner Gemeinschaft. Und was gibt es Schöneres, wenn Rasulullah mit uns zufrieden ist und Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Stufe, sagt er, ist nur den Ulama vorbehalten. Warum? Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die Gelehrten sind die Erben der Propheten. Die Propheten sallallahu möge Friede auf ihn allen sein, sind, sie erben kein Gold oder Dinar, sondern sie erben Wissen. Und wer dieses Wissen nimmt, ja, nur diejenigen, die dieses Wissen nehmen, können die vierte Rangstufe erreichen. Und nicht alle, sondern die, die wirklich vertieft sind in diesem Wissen. Und er beschreibt, was es bedeutet, vertieft zu sein im Wissen, aber leider werden wir nicht darauf eingehen können, weil nicht unsere Zeit davon rennt. Beziehungsweise ist schon Zeit geworden, wir wollen ja alle pünktlich zum Frühstück erscheinen. Inshallah. Subhanahu wa ta'ala, wa azzat hama yasifun, wa assalamu ala mursaleen, wa alhamdulillahi rabbil alameen, al-Fatiha ma'a salawat.